Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Marco Koller. Wir beginnen mit einer ganz aktuellen Meldung. Marine Le Pen, die Vorsitzende der französischen Rechtsaußenpartei Rassemblement National, darf in nächster Zeit für keine politischen Ämter kandidieren. Dasselbe gilt für 8 weitere Abgeordnete im EU-Parlament. Das hat ein Gericht in Paris vor wenigen Augenblicken bekannt gegeben, in einem Prozess, in dem es um die Veruntreuung von EU-Geldern ging. Das genaue Strafmaß ist aber noch nicht bekannt, also wie lange Le Pen nicht kandidieren darf. Es ist also noch unklar, ob sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten kann oder nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann also noch weitergezogen werden. Die Beschuldigten haben gemäß dem Gericht Personen von der EU bezahlen lassen, die in Wirklichkeit für die Partei in Frankreich arbeiteten und nicht wie vorgesehen als Assistentinnen und Assistenten im Europäischen Parlament. Die Schweizer Armee führt in diesem Jahr mehrere gemeinsame Übungen mit dem französischen Militär in der Schweiz durch. An den Übungen beteiligt seien französische und Schweizer Panzer- und Artillerieverbände, schreibt das Verteidigungsdepartement VBS. Es sei die erste solche gemeinsame Übung seit den 1980er Jahren, teilt das VBS auf Anfrage mit. Dabei würden realitätsnahe Szenarien trainiert und das hochintensive Gefecht. Die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften sei unerlässlich, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee weiter zu stärken, schreibt das VBS. Der frühere Marinekommandant Eli Shavit soll neuer Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet werden. Das hat das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mitgeteilt. Vor anderthalb Wochen hatte die Regierung den bisherigen Chef des Inlandsgeheimdienstes abgesetzt, wegen mangelndem Vertrauen, wie Netanyahu sagte. Das oberste Gericht stoppte die Entlassung aber vorübergehend. Nun muss es entscheiden, ob die Absetzung rechtmäßig war. Ein Urteil dazu hat es noch nicht gefällt. Wann Shavit sein Amt als Chef des Inlandsgeheimdienstes antritt, ist darum unklar. Wir bleiben im Nahen Osten. Die israelische Armee hat die Menschen im Süden des Gazastreifens dazu aufgerufen, von dort zu fliehen. Anwohnerinnen und Anwohner im Gebiet der Stadt Rafah sowie benachbarte Orte sollten das Gebiet umgehend verlassen, hieß es in einem Aufruf auf Arabisch. Die israelische Armee nehme ihre intensiven Einsätze in den betroffenen Gegenden wieder auf, um dort gegen die Terrororganisation Hamas vorzugehen. Dann weiter mit den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.674 Punkten. Das ist ein Minus von 1,3%. Der Euro wird zu 95,35 Rappen gehandelt und den Dollar gibt's zurzeit für 88,15 Rappen. Der Blick aufs Wetter noch. Im Westen und Süden ist es recht sonnig. Im Osten hat es noch viele Wolken. Die Temperatur erreicht heute 12 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war Manuel Risi.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Dort, wo Sie jetzt kein Regionaljournal empfangen, gibt es während der nächsten paar Minuten Musik, zuerst mit der Roxette. Yeah, yeah, yeah. Dressed for Success. We'll be right back.
same Leute. Oh, you're my darling, darling baby. You're my sweet and tender love. You're a very special lady. I said you're and tender love. You're a very special lady. I said you're everything I ever hoped for in a woman. And as long as we may live, I'll give you plenty of love, because you deserve the best, 'cause you're better than the rest.
Mike Lamar an dem Montagmittag. In 10 Minuten das Wetter hier bei uns. Das Wetter mit relativ viel Sonnenschein, würde ich meinen. Und zwar im Norden fast noch ein bisschen mehr als im Süden. Und das ist ja nicht unbedingt alltäglich. Search for the hero for the M-People.
And then I woke up and I was
SRF 1 mit Kim Carnes.
SRF Meteo.
Ja, bis jetzt würde ich sagen, bedeckt mit Sonnenstrahlen da und dort, Simon Eschle, ändert sich dadurch heute noch etwas?
Nicht gross, das bleibt eigentlich ungefähr so. Also der sonnige Ort bleibt plus minus sonnig am Nachmittag. Dort, wo wir die Wolken haben, können sie vielleicht mal ein bisschen auflockern, bleiben aber grundsätzlich bestehen. Gerade so in den Bergen an, flöckelt es auch noch ein bisschen aus denen raus. Sonst grundsätzlich ein trockener Nachmittag. Temperaturen ein bisschen unterschiedlich, im Norden 10 bis 15 Grad. Die 10 Grad haben wir in der Ostschweiz, rund Bodensee, die 15 Grad im Genfersee. Und am wärmsten ist auf der Alpensüdseite im Tessin mit 20 Grad. Dazu noch ein windiger Nachmittag, einerseits ein Nordwind, den spüren wir gut in den Tälern. Und am stärksten ist der Nordwind dann auf der Alpensüdseite. Im Westen dreht der Nordwind und es wird zu einer starken Beise.
Wow, Beise, das heisst häufig auch ein kältes Wetter, gilt das morgen?
Das gilt dann morgen fast als Paradebeispiel für die fiesen Beise. Mm. Im Norden haben wir 11 Grad. Beise ist aber stark, im Westen sogar stürmisch. Und wir rechnen da mit so Böen von 60 bis 90 km pro Stunde. 11 Grad und stark bis stürmische Beise, das fühlt sich draussen dann definitiv kalt an. Kalt ist es auch am Morgen. Vor allem merkt man das am Boden. Es gibt morgen verbreitet Bodenfrost für all die, die noch empfindliche Pflanzen draussen im Garten haben. Ein bisschen wärmer ist im Süden. Dort gibt es dann morgen 17 Grad. Dazu grundsätzlich ein recht sonniger Tag, ziehen aber doch immer mal wieder Wolken durch. Jetzt haben wir gerade morgen in der Ostschweiz noch viele Wolkenreste oder am Nachmittag im Süden dichtere Wolken. Also grundsätzlich recht sonnig, aber eben doch immer auch mal wieder ein bisschen Schatten von oben.
Aber eben, die Sonne, die ist um. Heisst das, dass es nachher ein bisschen wärmer wird?
Es wird wärmer, die Temperaturen gehen drauf. Am Mittwoch sind wir doch schon mal bei 15 Grad im Norden. Beise zwar auch noch da, aber doch an den meisten Orten schon schwächer. Und am Donnerstag sind wir dann so bei 17, 18 Grad. Also die Temperaturen gehen drauf, gibt aber trotzdem noch kalte Nächte. Das heisst, am Mittwoch, Donnerstag haben wir noch Bodenfrost. Und passend, dass die Temperaturen darauf gehen, ist immer auch der Sonnenschein. Im Norden grundsätzlich sonnig. Etwa die hat es mittwochdunstig mal ein paar Wolkenfelder. Mittwochmorgen vielleicht auch noch ein bisschen Wolkenreste. Aber grundsätzlich eine gute Portion Sonne. Das ist dann auf der Alpen-Südseite, in der Sonnenstube definitiv anders, im Tessin. Dort ist gerade am Mittwoch so ein wechselnd bewölkter Tag, nur wenig Sonne. Das ändert dann im Laufe des Donnerstag. Und dann wird es auch im Süden häufig sonnig und rund 20 Grad warm.
Wie viele Sonnenstrahlen erwartet uns ab dem Freitag?
Zuerst noch viel, also Freitag und Samstag sogar auch. Grundsätzlich geht es jetzt sonnig weiter. Samstag hast du ein paar Wolkenfelder. Temperaturen gehen noch weiter darauf. Freitag, Samstag dann so 17 bis 21 Grad, also sehr, sehr frühlingshaft, sehr warm. Dann kommt der Sonntag und der ist noch nicht so ganz klar. Es sieht doch aktuell aus, dass deutlich kältere Luft könnte zu uns kommen. Und das würde dann heissen, einerseits tiefere Temperaturen am Sonntag und auch noch mehr Wolken. Wenn sich aber genau die kältere Luft in die Schweiz getraut, das ist noch nicht ganz sicher.
Informationen aus dem Studio von SRF Meteo vom Simon Eschle. Danke vielmals.
Merci gleichfalls.
Am 12:30 nach der Alphaville auf SRF 1 ausführliche Mittagsinformationen im Rendezvous. Am Mikrofon war der Mike Lamar. Der erste Hit für die deutsche Gruppe Alphaville, Big in Japan. Es ist nicht der letzte geblieben. Forever Young und Sounds Like a Melody sind dann nachgekommen.
SRF Verkehrsinfo.
Von 12.30 Uhr Stau wegen Bauarbeiten in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Grenzübergang Weil und Wettstein und folglich Rückstau auf der A3 ab dem Euro Airport.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Das Politbeben in Frankreich. Marine Le Pen wird das passive Wahlrecht entzogen wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Was heißt das für die Präsidentschaftswahlen 2027? Dazu auch unser Tagesgespräch. Mehr Menschenhandel in der Schweiz und die Opfer werden immer jünger, das zeigen die aktuellen Zahlen. Psychotherapie mit künstlicher Intelligenz. Kann ein Chatbot die Psychiaterin den Psychologen ersetzen? Für die Sendung verantwortlich Philipp Fontana. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Französische Präsidentin, das will Marine Le Pen werden. Dreimal ist die Galionsfigur des extrem rechten Rassemblement National bisher bei den Wahlen gescheitert. Le Pen hat aber von Wahl zu Wahl immer mehr Stimmen erhalten. 2027 will sie wieder antreten, als Nachfolgerin von Präsident Emmanuel Macron. Heute Vormittag wurde sie aber vom Strafgericht in Paris wegen Veruntreuung verurteilt, nach einem Prozess, von dem es hieß, er könne über ihre politische Zukunft entscheiden. Frage an Auslandredaktor Philipp Scholkmann, wie begründet das Gericht sein Urteil?
Für das Gericht besteht kein Zweifel, dass Le Pen tatsächlich in großem Stil öffentliche Gelder veruntreut hat. Sie und 8 weitere ehemalige Europaabgeordnete ihrer Rechtsaußenbewegung, die ebenfalls verurteilt wurden. Aber Le Pen habe im Zentrum eines eigentlichen Systems gestanden. Das Gericht folgt damit im Kern den Feststellungen der Staatsanwaltschaft. Es schätzt den Gesamtschaden auf rund 4 Millionen Euro. Über 11 Jahre hinweg und während 3 Legislaturperioden. Harte Worte also heute Vormittag am Gericht in Paris. Wir warten noch auf das Strafmaß, aber klar ist schon, es gehört eine Unwählbarkeit zur Strafe. Marine Le Pen kann nicht mehr für politische Ämter antreten und diese Unwählbarkeit wird sofort angewendet. Auch das ist schon klar.
Diese Unwählbarkeit, ist damit das Aus von Marine Le Pen besiegelt? Ihr Traum von einer vierten Präsidentschaftskandidatur ausgeträumt?
Es könnte sehr wohl sein. Es hängt jetzt ganz davon ab, wie lange die Dauer ausgesprochen wird. Die Staatsanwaltschaft hatte eine exemplarische Strafe für Marine Le Pen verlangt. 5 Jahre Haft, davon 3 auf Bewährung. Vor allem aber 5 Jahre Unwählbarkeit. Und das ist der springende Punkt, eben sofort anwendbar. Also noch bevor alle Instanzen durchlaufen und alle Rekursmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Das französische Gesetz lässt diese Möglichkeit ausdrücklich zu und das Gericht folgt ihr nun. Bis jetzt ist bekannt, dass zur Strafe eben diese Unwählbarkeit dazugehört und die sofortige Anwendbarkeit. Wenn das Gericht der Staatsanwaltschaft folgt, könnte Marine Le Pen tatsächlich nicht zu den Präsidentschaftswahlen 2027 antreten, auch wenn sie jetzt Rekurs gegen das erstinstanzliche Urteil einlegt.
Diese Veruntreuung von öffentlichen Geldern, worum ging es da konkret?
Es ging um ein System der Geldbeschaffung für die Partei in Frankreich zum Schaden des Europäischen Parlaments und also der Steuerzahler. Ein System, das sie von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen übernommen hatte und weiterführte. In den Nullerjahren war die Rechtsaußenpartei klamm. Sie hatte Schwierigkeiten, Geld aufzunehmen. Und da war es offenbar zu verlockend, das Europäische Parlament anzuzapfen. Konkret, das meiste des Geldes, das vorgesehen war für die parlamentarische Arbeit auf der Ebene EU, in die Kassen der nationalen Partei umzulenken. Manche Mitarbeitende der Abgeordneten der Partei waren kaum je in Brüssel oder Straßburg zu sehen. Beim Prozess im letzten Herbst bestritt Marine Le Pen noch jede Schuld, aber die Aussagen und Indizien sprachen gegen sie und auch einige der damaligen Mitarbeitenden und Abgeordneten ihrer Partei ließen durchblicken, dass es in der Tat ein solches System der Geldbeschaffung gab.
Wenn Le Pen in 2 Jahren nicht zu den französischen Präsidentschaftswahlen antreten darf, springt in diesem Fall der Parteichef des Rassemblement National, Jordan Bardella, für sie ein.
Das wäre naheliegend. Sie hat ihn in den letzten Jahren aufgebaut als möglichen Nachfolger. Er ist gewissermaßen ihr Ziehsohn. Sie hat ihn entdeckt und ins politische Rennen geschickt, als 23-Jährigen bereits.
Und wie schätzen Sie die Chancen von Bardella, ein französischer Präsident zu werden?
Jordan Bardella ist heute 29 und Präsident der Partei, schon seit 3 Jahren übrigens, und eine national bekannte Figur. Er hat auch schon eine Art politische Memoiren geschrieben, auch wenn seine Lebenserfahrung noch keine 30 Jahre ausmacht. Aber das ist ein weiteres Indiz, dass hier eine Karriere aufgebaut werden soll. Der Vorteil, er hat nicht diese alten Skandale oder eben Gerichtsurteile am Hals, wie jetzt Marine Le Pen. Das wäre eine Chance für einen unbeschwerten Neuanfang. Er kommt auch bei den Jungen gut an, allerdings, oder bei einigen Jungen. Allerdings hat er nicht im Ansatz das politische Format und das Renommee von Marine Le Pen. Und das aufzubauen bis in 2 Jahren dürfte schwierig werden. Das heißt, die Partei steht vor einer ungewissen Zukunft. Und wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Marine Le Pen jetzt nicht antreten kann, wäre das ein schwerer Schlag.
Le Pen selber stellt sich als Opfer einer politisierten Justiz dar. Wird sie durch das harte Urteil zur politischen Märtyrerin?
Das wird sich zeigen. Sie selbst sprach während des Prozesses im Herbst, als die Anträge der Staatsanwaltschaft kamen, von politischem Mord, der hier versucht werde, und von einer Justiz, die antidemokratisch sei. Auffällig aber, dass der Prozess keinerlei Einfluss auf die Beliebtheitswerte hatte in den Umfragen. Ihre Wählerschaft scheint nicht sonderlich beeindruckt zu sein von der Tatsache, dass sie vor Gericht stand, wegen Veruntreuung von Geldern. Ein Urteil mit Unwählbarkeit und der Möglichkeit, nicht anzutreten, würde die politische Landschaft Frankreichs neu bestellen. Wie ist nicht abzusehen? Das Rassemblement selbst macht geltend, dass 11 Millionen Menschen hinter ihm stehen und dass diese Wählerbasis mit einem Gerichtsurteil nicht verschwinden wird.
Einschätzungen von Auslandredaktor Philipp Scholkmann. Vielen Dank. Und jetzt zu Marco Koller. Er hat die Meldungen des Vormittags.
Sie arbeiten, verdienen aber zu wenig, um beispielsweise Essen, Zugbillette oder auch die Wohnungsmiete zu bezahlen. Mehr als 700.000 Personen haben im Jahr 2023 in der Schweiz zu wenig Geld verdient, um den täglichen Bedarf zu decken. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, waren gut 8% der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen. Das sind etwa gleich viele wie im Jahr davor. Leicht zugenommen hat hingegen der Anteil an Personen, die offene Rechnungen haben. Im Jahr 2023 lebten 6,3% der Bevölkerung in einem Haushalt mit mindestens 2 Arten von Zahlungsrückständen. Das ist ein Plus von 1,5 Prozentpunkten. Die Schweizer Armee führt in diesem Jahr mehrere gemeinsame Übungen mit dem französischen Militär in der Schweiz durch. An den Übungen beteiligt seien französische und Schweizer Panzer- und Artillerieverbände, schreibt das Verteidigungsdepartement VBS. Es sei die erste solche gemeinsame Übung seit den 1980er Jahren, teilt das VBS auf Anfrage mit. Dabei würden realitätsnahe Szenarien trainiert und das hochintensive Gefecht. Die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften sei unerlässlich, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee weiter zu stärken, schreibt das VBS. Die Schweizer Atomkraftwerke haben im vergangenen Jahr 36 sicherheitsrelevante Vorkommnisse gemeldet und damit 12 mehr als im Jahr davor. Das schreibt das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI. In den Atomkraftwerken Beznau, Gösgen und Leibstadt seien im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viele Vorkommnisse aufgetreten, sagt das ENSI in seiner ersten Bilanz zum Jahr 2024. In Beznau sei es zum Beispiel 3-mal zu Unregelmäßigkeiten bei der externen Stromversorgung gekommen. Alle 36 Vorfälle hätten aber eine geringe Bedeutung für die nukleare Sicherheit, schreibt das ENSI, und der Schutz der Bevölkerung und Umwelt vor radioaktiven Stoffen sei gewährleistet. Der Detailhandelskonzern Migros verkauft Mibel, sein Tochterunternehmen für Kosmetikprodukte, an das spanische Unternehmen Bersan. Das teilt die Migros mit. Bersan übernehme alle rund 1400 Mitarbeitenden von Mibel und das an allen Standorten, in der Schweiz und in 5 weiteren Ländern. Über den Verkaufspreis habe man Stillschweigen vereinbart. Migros hatte vor gut einem Jahr eine große Umstrukturierung angekündigt. Der Konzern will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und trennt sich darum von mehreren Tochtergesellschaften. Nun ins Ausland. Der frühere Marinekommandant Eli Shavit soll neuer Chef des israelischen Inlandsgeheimdiensts Shin Bet werden. Das hat das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mitgeteilt. Vor anderthalb Wochen hatte die Regierung den bisherigen Chef des Inlandsgeheimdienstes abgesetzt, wegen mangelndem Vertrauen, wie Netanyahu sagte. Das oberste Gericht stoppte die Entlassung aber vorübergehend. Nun muss es entscheiden, ob die Absetzung rechtmäßig war. Ein Urteil dazu hat es noch nicht gefällt. Wann Sharwit sein Amt als Chef des Inlandsgeheimdienstes antritt, ist darum unklar. Wir bleiben im Nahen Osten. Die israelische Armee hat die Menschen im Süden des Gazastreifens dazu aufgerufen, von dort zu fliehen. Anwohnerinnen und Anwohner im Gebiet der Stadt Rafah sowie benachbarte Orte sollten das Gebiet umgehend verlassen, hieß es in einem Aufruf auf Arabisch. Die israelische Armee nehme ihre intensiven Einsätze in den betroffenen Gegenden wieder auf, um dort gegen die Terrororganisation Hamas vorzugehen. Noch der Blick aufs Wetter. Im Westen und im Süden ist es am Nachmittag und auch morgen recht sonnig. Im Osten hat es heute noch dichtere Wolken und lokal fällt etwas Niederschlag. Die Temperatur erreicht um 12 Grad im Norden und bis 20 Grad im Süden.
Menschenhandel ist ein Delikt, das auch in der Schweiz vorkommt. Und die Opfer werden immer jünger, die Fälle komplexer. Das zeigen die heute veröffentlichten Zahlen der Fachstelle Menschenhandel und Frauenmigration. Es sei deshalb wichtig, dass die Kantone genügend sichere Wohnungen für die Opfer bereitstellen. Dominik Steiner.
208. So viele Menschen hat die Fachstelle Menschenhandel im letzten Jahr in ihrem Opferschutzprogramm betreut. Hinter dieser Zahl verbergen sich ganz verschiedene Schicksale und Geschichten, sagt Fanny Wirth von der Fachstelle.
Leute, die zum Beispiel freiwillig in die Schweiz gekommen sind, um da zu arbeiten und sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es nicht ein seriöses Jobangebot war, sondern sie nachher in der Sexarbeit haben müssen arbeiten. Es sind Familienangehörige, die Leute vermeintliche Stellen im Ausland oder in der Schweiz vermittelt. Die Rekrutierungsform ist sehr divers und genauso divers ist auch die Täterschaft.
Diese Menschen, meist sind es Frauen, kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Ungarn, Rumänien, Kolumbien, Thailand. Einige leben illegal in der Schweiz. Der Großteil der Opfer wird zur Prostitution gezwungen, andere werden aus Haushaltshilfen oder in der Gastronomie ausgebeutet. Was auffällt, die Opfer von Menschenhandel werden jünger. 9 der Opfer waren minderjährig. Diese Entwicklung sei noch schwierig einzuordnen, sagt Fanny Wirth.
Weil es noch nicht absehbar ist, ob das ein längerfristiger Trend ist oder ob das jetzt einfach ein einmaliger Peak ist. Wir beobachten aber grundsätzlich, dass Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung die Opfer tendenziell jünger werden.
Jüngere Menschen seien leichter zu beeinflussen. Außerdem entspreche es offenbar einem Bedürfnis der Freier. Gerade für diese jüngeren Opfer ist es wichtig, dass sie rauskommen aus dem Umfeld, in dem sie ausgebeutet wurden, raus an einen ruhigen Ort. Für diesen Zweck bietet die Fachstelle für Menschenhandel und Frauenmigration sogenannte Schutzunterkünfte an. Und diese Wohnungen waren im vergangenen Jahr so stark belegt wie noch nie.
Die Schutzunterkünfte braucht es, weil das sehr vulnerable, traumatisierte, in einem psychisch-physisch schlechten Zustand Menschen sind, die einfach einen sicheren Ort brauchen, um sich erholen, zum Ankommen und zum ein bisschen Druck aus dem System nehmen.
Wegen der starken Nachfrage hat die Fachstelle im vergangenen Jahr eine zusätzliche Schutzunterkunft eröffnet und stellt nun 8 solche Wohnungen zur Verfügung. Unterkünfte an einem geheimen Ort, ähnlich wie ein Frauenhaus. Dort sollen die Opfer zur Ruhe kommen und erhalten psychologische Unterstützung, so Fanny Wirth.
Wir haben das Betreuungsteam, das von 8 bis 8, also 12 Stunden am Tag, immer anwesend ist und eigentlich Anspruchsperson ist, sagt, dass wenn eine Klientin wirklich eine sehr simple alltägliche Frage hat, aber auch wo Krisen begleitet und betreut, wo im Notfall zum Beispiel auch mit den psychiatrischen Diensten koordiniert oder mit RettungssanitäterInnen koordiniert.
Solche Wohnungen bereitzustellen ist Aufgabe der Kantone. Doch nicht alle kämen dieser Aufforderung im gleichen Maße nach. Deshalb fordert Fanny Wirth von der Fachstelle Menschenhandel.
In der Istanbul-Konvention, im Nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel, aber auch in anderen internationalen Konventionen ist sehr klar, dass es die Verantwortung der Kantone ist, genug Schutzunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Und wir möchten, dass die Kantone die Verantwortung wahrnehmen.
Um so allen Opfern von Menschenhandel einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie zur Ruhe kommen können.
So geht es weiter bei uns. Die illegalen Mülldeponien der Mafia in Neapel, sie gefährden die Gesundheit der Bevölkerung. Jetzt macht ein Gerichtsurteil dem italienischen Staat Beine. Und der Traum vom eigenen Land, die Sahrauis in der Westsahara wollen Unabhängigkeit von Marokko. Wir haben sie besucht in den Flüchtlingslagern in Algerien. Rendezvous gleich 1:15. Psychische Krankheiten sind weit verbreitet, doch die Suche nach Unterstützung ist oft schwierig. Die Wartezeiten für einen Therapieplatz betragen meist Monate, teils sogar Jahre. Besonders gravierend ist der Mangel an Unterstützung bei Kindern und Jugendlichen. Ein Ausweg könnte künstliche Intelligenz sein, die mit Patientinnen und Patienten in einen Dialog treten würde. Doch könnten Chatbots wirklich geeignete Hilfe bieten? Michelle Scherer.
Das Handy auch eine Therapeutin. Immer im Hosensack dabei, die einem jederzeit zuhört und das erst noch kostenlos. Das ist eines der Versprechen von Chatbots wie ChatGPT. Und immer mehr gerade junge Menschen greifen darauf zurück, fragen nach praktischen Ratschlägen oder finden darin einen Gesprächspartner, dem sie sich anvertrauen können. Grundsätzlich liege in solchen Chatbots im Bereich der Therapie viel Potenzial, sagt Sangil Kim, Dozent für Medizininformatik an der Berner Fachhochschule.
Damit die betroffenen Menschen, die jungen Menschen, eine Möglichkeit haben, dann auch sich Hilfe zu holen oder Informationen auch zu holen, weil eben echte Menschen gerade nicht verfügbar sind aufgrund des Fachkräftemangels.
Also künstliche Intelligenz als niederschwelliges Therapieangebot? Das bietet zwar die Chance, dass sich Leute therapeutischen Rat holen, welche sonst nicht in Behandlung gehen würden, sagt Gregor Berger, Leiter Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. Allerdings warnt er davor, Chatbots als erste Anlaufstelle bei psychischen Problemen zu nutzen. Zu oft würden diese falsche Angaben ausspucken, das könne gravierende Folgen haben. Und KI könne die Symptome von psychischen Krankheiten sogar noch verstärken.
Dass man sich aus der realen Welt zunehmend zurückzieht und nur noch in dieser virtuellen Welt lebt und mit der künstlichen Intelligenz sogar einen virtuellen Partner hat, mit dem man sich austauschen kann und dass dieser virtuelle Partner dann quasi die krankheitsaufrechterhaltenden Faktoren noch verstärkt, wie den sozialen Rückzug.
Als Therapieersatz tauge die künstliche Intelligenz deshalb nicht, ist Berger überzeugt. Aber als Ergänzung zur Therapie könnte sie künftig durchaus nützlich sein. Patientinnen und Patienten könnten damit beispielsweise Therapien, die in der Sitzung geübt wurden, zu Hause vertiefen.
Zum Beispiel, wenn es darum geht, Expositionsübungen zu machen, dass ein Chatbot einen unterstützt, diese Expositionsübungen zu machen. Oder wenn es darum geht, eine Traumatherapie zu machen, dass man eben mit dem Chatbot über die dramatischen Erlebnisse weiterspricht, wie man es mit dem Therapeuten gemacht hat.
Das kann zum Beispiel auch bei der Aktivierungstherapie von Menschen mit Depressionen hilfreich sein, damit Betroffene am Morgen aufstehen, sich anziehen und gewisse Aufgaben bewältigen können. In Zukunft könnte KI aber auch die Therapeutinnen und Therapeuten unterstützen, etwa bei der Diagnose. Zurzeit werde beispielsweise an KI-Modellen geforscht, die mögliche psychische Erkrankungen frühzeitig erkennen können, sagt Sangil Kim.
Dass man anhand von der Mimik von Menschen, die ihm aufgenommen wird, Prädiktion geben kann zu, diese Person scheint bald in eine Depression zu verfallen. Aber eben auch durch die Sprache. So dass aufgrund der Sprache, mit der man halt mit der App dann redet, dieses Programm erkennt, du scheinst ein mentales Problem zu haben.
Bis solche Modelle dann aber tatsächlich in der Praxis angewandt werden, dürfte es noch einige Jahre dauern, ist Kim überzeugt. Und er hält fest, sowohl in der Diagnostik als auch bei KI als Therapieunterstützung brauche es Regulierungen zur Qualitätssicherung. Und dies ist bei den aktuellen Chatbots nicht der Fall. Künstliche Intelligenz dürfte also die Psychotherapie, wie wir sie heute kennen, verändern. Die Fachleute sind sich aber einig, ersetzen kann sie diese nicht.
Terra dei Fuochi, das Land der Feuer, so nennt man das Umland Neapels. Denn dort werden seit Jahrzehnten giftige Abfälle illegal vergraben oder im Freien verbrannt, auch von der Mafia. Mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung, denn das Gift gelangt ins Wasser und in die Lebensmittel. Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Terra dei Fuochi erkranken an Krebs. Kinder kommen mit Missbildungen zur Welt. Weil der Staat weitgehend passiv blieb, wurde Italien vor kurzem vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt und dazu aufgefordert, innerhalb 2 Jahren zu handeln. Italien-Korrespondent Franco Battel hat die Gegend besucht.
Giuliano in Campania ist eine Vorstadt Neapels. 120.000 Leute leben hier. Man braucht nicht lange rumzufragen, um Opfer der giftigen Abfälle zu finden. Zum Beispiel Carla D'Amore. Sie besitzt ein Kosmetikstudio. In ihrem Studio mache sie eine Art von sozialer Ästhetik. Was heißt das? Carla D'Amore hilft Frauen während und nach einer Krebstherapie. Haare oder Fingernägel verlieren, wegen einer Chemotherapie einen aufgedunsenen Körper haben, das sei schwierig. Sie helfe betroffenen Frauen, ihr Selbstwertgefühl zurückzugewinnen, sich wieder aus dem Haus zu wagen. Die Kosmetikerin aus der Terra dei Fuochi weiß, wovon sie spricht. Mit 24 Jahren erkrankte sie selbst an Brustkrebs. Später hatte sie Rückfälle. Heute, mit 40 Jahren, gehe es ihr besser. Das Leben auf den giftigen Böden aber sei ein täglicher Kampf. Zum Beispiel meide sie Obst oder Gemüse, das in dieser Gegend wachse.
La paura c'è. È un continuo leggere etichette, ma è un continuo.
Sie schaue immer ganz genau aufs Etikett, auf die Herkunft von Erdbeeren, Tomaten oder Salat. La paura c'è. Man hat Angst. Die Gegend um Neapel ist fruchtbar. Auch um die Stadt Giuliano liegen Felder, es weiden Rinder. Doch daneben sieht man tiefe Wunden und Narben. Müll neben Äckern, an Straßenrändern, Plastik, Baumaterial, alte Kleider, Kühlschränke, Rauch und Moder liegen in der Luft. Auch der Staat lagert hier Abfälle, zum Beispiel in der Deponie Taverna del Re. Die riesigen Kehrichberge hat man mit schwarzer Folie zugedeckt. Gleich daneben Äcker und Wiesen. Heute haben sich vor dem vergitterten Eingang dieser Deponie Umweltaktivistinnen und Aktivisten versammelt.
Allora, nel dare la parola all'avvocato Raffaele Pacilio, esponente del Comitato Cosmos.
Die Anwesenden begrüßen Raffaele Pacilio. Seit Jahren kämpft er gegen Müll und Gift. Hier müsse man endlich alles abtragen, das Erdreich metertief säubern, sagt Bacilio und verweist auf das Urteil des Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Ein Zeichen der Hoffnung, endlich. Doch Flavia Minichino, eine junge Anwohnerin, denkt trotzdem ans Wegziehen.
Io vorrei rimanere, ma io non voglio far crescere con mio figlio che gli manca la vescica, che gli manca qualche altra cosa.
Eigentlich möchte sie ja in dieser Gegend bleiben, aber sie fürchte sich davor, ein Kind mit Missbildungen zu gebären. Daran und an Krebs litten hier überdurchschnittlich viele, heißt es im Urteil aus Straßburg. Seit den 1970er Jahren wird im Umland Neapels Abfall illegal entsorgt. Es ist ein gutes Geschäft. Kriminelle, auch die Mafia, verlangen viel Geld dafür, Abfall zu entsorgen. Angeblich alles legal und fachgerecht. Tatsächlich aber verscharren oder verbrennen sie ihn in dieser Gegend. Sergio Costa war 3 Jahre lang italienischer Umweltminister. Nun ist er Parlamentarier für die Oppositionspartei Movimento 5 Stelle. Nach dem Urteil müsse Italien nun handeln. Sofort.
Uno screening sanitario anticipato per tutte le persone.
Man müsse alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gegend regelmäßig medizinisch untersuchen, die Luft- und die Wasserqualität systematisch kontrollieren. Wenn wir die Ärmel hochkrempeln, können wir viel erreichen.
Io ritengo che nel giro di 2-3 anni di lavoro però.
In 2-3 Jahren könne man diese Gegend von Müll und Gift befreien, ist er überzeugt. Es ist in etwa die Frist, die das Gericht Italien gesetzt hat.
Das Ziel ist klar. Die Westsahara soll ein unabhängiger Staat sein. So möchten es die Sahrauis, wie die Bewohner der Westsahara, genannt werden. Aber das Gebiet am Westende des afrikanischen Kontinents wird von Marokko beansprucht und besetzt. Die meisten Sahrauis leben nicht in ihrer Heimat, sondern im Exil, in Flüchtlingslagern in Algerien. Für die Sahrauis ist die Westsahara die letzte Kolonie Afrikas. Ihr Kampf war bisher erfolglos. Auslandredaktorin Veronika Meyer.
In Bouchetour, einem der sahrauischen Flüchtlingslager in Algerien. Besuch aus Europa ist eingetroffen. Frauen und Männer von lokalen Vereinen, Jüngere und Ältere, stellen sich vor und berichten von ihrer Arbeit. Auch Ali Mohammed Salem ist da. Er ist Mitglied der Union der sahrauischen Jugend. Und er möchte noch etwas anderes loswerden. Wir lebten jahrzehntelang in Frieden mit der Staatengemeinschaft, aber wir sahen keinen Fortschritt. Ich habe das Vertrauen in die UNO verloren. Die UNO bringt uns nicht weiter. Denn was wir sehen, sind ungleiche Maßstäbe und Doppelmoral. 1991 hatten Marokko und der Frente Polisario die politisch-militärische Organisation der Sahrauis nach 16 Jahren Krieg einen Waffenstillstand geschlossen. Es wurde vereinbart, dass die Sahrauis binnen rund 9 Monaten abstimmen sollten, ob die Westsahara unabhängig sein oder zu Marokko gehören solle. Die Abstimmung hat bis heute nicht stattgefunden. Die Sahrauis pochen aber weiterhin auf ihr Recht, dies zu tun. Marokko hingegen hält einen Großteil der Westsahara besetzt und betrachtet das Gebiet als Teil seines Staatsgebiets. Den Sahrauis will Marokko deshalb nur eine sogenannte Autonomie zugestehen und findet international zunehmend Unterstützung für diesen Plan. Die UNO als Vermittlerin scheint machtlos. Der politische Prozess ist blockiert.
Nous, on a contre nous la réelle politique. Eux, ils ont contre le droit international et l'aspect légal.
Wir haben die Realpolitik gegen uns, Marokko das Völkerrecht, bringt es Ubi Bouchraya Lapidar auf den Punkt. Er ist der Vertreter des Frente Polisario bei der UNO und in der Schweiz. Nach dem Waffenstillstand 1991 hat er der Frente Polisario auf Diplomatie gesetzt, um die politische Blockade zu durchbrechen. Doch der Erfolg blieb aus, die Verzweiflung der Menschen in den Flüchtlingslagern wuchs. Sie sind seit Jahrzehnten abhängig von humanitärer Hilfe. 2020 wurde der Waffenstillstand Makulatur. Seither wird wieder gekämpft.
Le homework des Sahraouis qui doivent vraiment faire et faire maintenant.
Die Sahrauis müssen den Kampf jetzt intensivieren, sagt Bouchraya, nicht nur den militärischen, sondern auch den friedlichen, in den besetzten Gebieten, mit Protesten und anderem. Und natürlich braucht es weiterhin die Diplomatie, um Unterstützung zu bekommen. Diplomatie und Kampf, das genügt nicht mehr, sagt hingegen Taleb Ali Salem. Der Politikwissenschaftler und Aktivist gehört einer neuen Generation an, einer jüngeren, die im Exil in Europa lebt und die Strategie der Kader der sahrauischen Befreiungsbewegung Frente Polisario zunehmend hinterfragt. Das Ziel der Selbstbestimmung der Unabhängigkeit in der Westsahara sei immer noch das gleiche, sagt Taleb Ali Salem. Aber es brauche frische Ideen, neue Herangehensweisen, nämlich Deals, Geopolitik, Realpolitik. Leider funktioniert die Welt heute nicht im Sinne der UNO-Resolutionen, sagt er, und auch nicht im Sinne der Vernunft, sondern sie funktioniert nach Interessen.
Entonces el territorio del Sahara Occidental por su posición estratégica y por los recursos naturales que tiene tiene mucho que ofrecer.
Die Westsahara habe aufgrund ihrer strategischen Lage und ihrer natürlichen Ressourcen, Phosphat zum Beispiel, viel zu bieten. Wir sollten also, so findet Taleb Ali Salem, unsere Karten richtig ausspielen und mit großen, wichtigen Akteuren reden, ihnen Dinge anbieten, Militärstützpunkte und Ressourcen, als Gegenleistung dafür, dass sie uns zur politischen Lösung verhelfen.
Y yo creo que es el momento también de entrar a ese juego, que es muy triste decirlo así, pero hoy el mundo funciona por qué me das, qué te doy, ¿no?
Es sei Zeit, dass die Sahrauis bei diesem Spiel mitmachen, einem tristen Spiel zwar, aber die Welt funktioniere heute nun mal so, Interessenspolitik.
Mehr zum Thema Westsahara mit dem augenscheinenden Flüchtlingslagern der Sahrauis in Algerien hören Sie in der Sendung International überall, wo es Podcasts gibt oder unter srf.ch/audio. Gleich eins und gleich im ersten und vierten, die Politkarriere von Marine Le Pen ist für den Moment zu Ende. Ein Pariser Gericht hat ihr das passive Wahlrecht für 5 Jahre entzogen und sie zu einer 4-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt, wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Sie kann also in 2 Jahren nicht bei den französischen Präsidentschaftswahlen antreten, wird politisch kaltgestellt. Was das für Frankreich bedeutet, darüber reden wir mit Hélène Miach-Delacroix im Tagesgespräch. Sie ist Politologin und Historikerin an der Uni Sorbonne in Paris. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Marco Koller.
Opfer von Menschenhandel haben in der Schweiz letztes Jahr vermehrt Schutz gesucht. Die Fachstelle Menschenhandel und Frauenmigration teilt mit, sie habe 51 Personen in Schutzunterkünften untergebracht. Im Vorjahr waren es 34. Die Fachstelle hat zudem mehr als 200 Opfer von Menschenhandel beraten. Mehr als 700.000 Personen in der Schweiz haben im Jahr 2023 zu wenig verdient, um ihren täglichen Bedarf zu decken, also zum Beispiel um das Essen, Zugbillette oder die Wohnung zu bezahlen. Rund 8% der Bevölkerung waren von Einkommensarmut betroffen, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das ist etwa gleich viel wie im Jahr davor. Die Schweizer Armee führt in diesem Jahr mehrere gemeinsame Übungen mit dem französischen Militär in der Schweiz durch. An den Übungen beteiligt seien französische und Schweizer Panzer- und Artillerieverbände, schreibt das Verteidigungsdepartement VBS. Es sei die erste solche gemeinsame Übung seit den 1980er Jahren. SRF Verkehrsinfo von 13 Uhr und einer Minute. Eine Meldung aus der Region Basel auf der A3 in Richtung Wiese hat es Stau wegen Bauarbeiten ab dem Flughafen.
Das Tagesgespräch mit Simon Holliger.
Mein heutiger Gast ist die Historikerin und Politologin Hélène Miach-Delacroix. Sie ist Professorin an der Sorbonne-Universität in Paris. Herzlich willkommen im Tagesgespräch.
Guten Tag, Frau Holliger.
Kann man sagen, heute Morgen richteten sich in Frankreich alle Blicke auf das Pariser Straßenbild.